Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem prominenten jüngeren Schauspieler, ein richtiger Star, den wir mitten aus Dreharbeiten herausreißen, als Schriftsteller nämlich, der er nun auch ist. Daniel Donskoy heißt er und wir sind gespannt, was er uns über seinen ersten Roman Brennen so erzählt. Hier in der Lesart, willkommen allerseits. Daniel Donskoy, viele seiner vor allem weiblichen Fans werden jetzt schon wohlig erschauern, auch wenn wem der Name vielleicht nicht sofort was sagt. Sein Gesicht kennen Sie bestimmt aus dem Tatort oder international als Lover von Lady Di in der Netflix-Serie The Crown. Daniel Donskoy ist aber nicht nur Schauspieler, er ist Musiker, Moderator, ein ganz, wie er sagt, passabler Balletttänzer auch und seit neuestem auch Schriftsteller. Brennen heißt sein Romandebüt und wir sind froh, dass wir ihn jetzt zwischen zwei Drehtagen in London erwischen. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Herr Donskoy.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Also, wer Sie nicht aus dem Fernsehen kennt, der hat Sie vielleicht aber als Host der Show Freitagnacht Juice gesehen, die während der Pandemie ein großer Erfolg im deutschen Fernsehen war. Danach wollten viele Agentinnen und Verlage ein Buch von Ihnen, wie man hört. Und am besten, ja, schreib mal ein provokantes Sachbuch über Ihr Jüdischsein in Deutschland. Aber darauf hatten Sie keine Lust, heißt es. Warum denn lieber ein Roman?
Ich glaube, in einem Roman kann man viel mehr von seinen wirklichen Emotionen mit einbringen. Als im Sachbuch wird vor allem so ein analytisches Denken erwartet und obwohl ich doch kognitiv versiert bin, war es mir irgendwie wichtiger, weil in meinem Leben Emotionen eigentlich immer vor der Ratio standen. Und da habe ich das Mittelroman eigentlich als das Richtige gesehen, um literarisch Sachen zu verarbeiten, ein Leben zu verarbeiten. Also im Roman geht es eigentlich um eine ganz große Freundschaft, eine tragische Freundschaft und eine Art Lebensbeichte an einen Freund, den man seit 12 Jahren nicht gesehen hat. Und also, das war kein Sachbuch.
Die erzählen die Geschichte eines jungen Mannes, der frei sein will. Immer schöner Ausgangspunkt. Wie kamen Sie denn auf diese Idee? Wer brennt denn da?
Also brennen tut der Protagonist, der heißt D-Punkt, sonst hat er keinen Namen. Es brennt das Leben. Man wird geboren und man ist so eine Art, ich habe das immer so gedacht, man ist eine Art Leinwand. Und man wird geboren und die Leinwand ist frei. Und dann gibt es Momente im Leben und Emotionen und Menschen, die brennen sich in uns ein. Und das führt dazu, dass diese Leinwand immer weiter, ja, versiert wird, immer weiter verziert wird. Und deswegen ist jeder von uns so ein Unikat. Und was man aber hat im Leben, wenn man versucht, über sein Leben zu erzählen, dann gerät man oft in so Oberflächlichkeiten. Vor allem, wenn man Menschen lange nicht gesehen hat, wenn man sie lange nicht gesprochen hat, dann sagt man, oh, was geht denn bei dir? Was ist denn in deinem Leben so passiert? Und dann fängt man oft an, relativ oberflächlich über 12 Jahre zu erzählen. Und ich wollte untersuchen, was passiert, wenn man jemandem versucht, in allen Details, in größtmöglicher Form des Geschmackes, des Geruches, so einschneidende Momente im Leben zu erzählen. Und das tut man hier an einen Freund.
12 Jahre haben Sie schon gesagt. Alles fängt mit einem Brief an, den der Protagonist an seinen Freund Tyler schreibt. Wie gesagt, 12 Jahre haben Sie sich nicht gesehen. Was ist zwischen den beiden denn passiert, dass Sie sich so lange nicht gesehen haben? Fragt man sich unwillkürlich am Anfang.
Absolut eine Lebensentscheidung. Das Schöne am Leben ist ja, das Leben an sich ist ja so ein schöpferischer Akt und man ist sich dessen aber so oft nicht bewusst, weil natürlich jede Entscheidung, die man trifft, bedeutet, dass alle anderen Entscheidungen ausgeschlossen werden. Und hier spezifisch geht es um eine Entscheidung des Protagonisten, der sich mit 18 Jahren entscheidet, aus Israel wegzugehen, nicht ins israelische Militär zu gehen, weil er nicht muss, und quasi in die freie Welt hinauszugehen. Was darin resultiert, dass er seinen Freund dann 12 Jahre nicht sieht.
Bei diesem Tyler erzählt der Protagonist dann von dem Leben, das er seitdem geführt hat. Das ist schon ein ganz schön wilder Roadtrip, auf den Sie uns da mitnehmen. Kann man kaum zusammenfassen. Vielleicht von Ihnen ein ganz kurzes Stenogramm, Herr Donskoy. Was erlebt der Held denn alles so?
Der Held reitet wirklich durch die Welt, durch Städte wie London, New York, verbringt einen Sommer voller Sünden in Kalabrien. Er ist in Russland bei Dreharbeiten, kurz bevor der Krieg beginnt. Ich habe natürlich mich ein bisschen an meinem Leben bedient, habe lange, lange, lange überlegt, welche einschneidenden Momente ich denn erlebt habe. Was würde ich einem Freund erzählen, den ich 12 Jahre nicht gesehen habe? Und habe mich dann auf 5 Momente fokussiert, die wirklich so eine Tragweite haben, die quasi das Leben für immer verändern. Und der Protagonist fällt hin, er durchlebt so ein kleines bisschen die 7 Todsünden, er ist neidisch, er ist habgierig, er betreibt Völlerei, er ist ein Mensch, der alles erleben will, um ein bisschen den Riss, den er in sich trägt, mit etwas zu füllen Und zwar mit Leben. Und das funktioniert aber nicht so gut für ihn.
Auf der Buchmesse jetzt in Frankfurt am Main konnte man es schön sehen, Herr Donskoy. Überall, wo Sie aufgetreten sind, war es proppenvoll, sind die Fans geströmt. Die Termine Ihrer Lesetour, die waren auch ruckzuck ausverkauft. Sie haben zig Follower auf Instagram. Und ich vermute, dass gerade so diese leidenschaftlichen Verehrerinnen und Verehrer jetzt an dieser Frage interessiert sind. Sie haben schon ein bisschen angedeutet, wie viel Daniel Donskoy steckt denn in Brennen?
Also ich glaube, natürlich steckt fast in jedem Buch sehr, sehr viel vom Autor oder von der Autorin, weil man unwillkürlich etwas beschreibt in der Art und Weise, wie man es wahrnimmt. Und natürlich schafft man einen Protagonisten und es gibt natürlich eine Distanz zwischen mir und dem Protagonisten dieses Buches. Aber ich habe mich ganz bewusst entschlossen, Momente meines Lebens, die für mich einschneidend waren, zu benutzen, um diese dann zu fiktionalisieren, um einfach wirklich im so gut wie möglich und so schön wie möglich, ich kann den Leser oder die Leserin eintauchen zu lassen in so Emotionen wie zum Beispiel, man sieht Panzer in das Geburtsland deiner Mutter fahren, während man zum ersten Mal in dem Land ist, in dem man geboren wurde. Diesen Moment, den habe ich persönlich erlebt. Was alles drumherum in der Geschichte passiert, ist fiktionalisiert. Aber dieser Moment, dieses einschneidende Erlebnis, wo gefühlt einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, den konnte ich natürlich so schön beschreiben, weil ich ihn auch erlebt habe. Und das war ein super Ausgangspunkt, um von dort dann spinnen zu gehen und zu sagen, okay, das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe, damals nach Russland zu fahren. Was bedeutet das? Was bedeutet das drumherum? Eine Entscheidung ist ja immer sowas Abstraktes und drumherum sind Menschen, andere Emotionen, Gefühle, geopolitische Konflikte. Und was ich ganz am Anfang sagte, dieser schöpferische Akt des Lebens, man ist sich immer erst in der Retrospektive bewusst, was eine Entscheidung mit unserem Leben macht. Und genau.
Aber Sie haben das Buch ja auch wirklich teils unter extremen Bedingungen geschrieben. Ne? Am Abend des 7. Oktober, also am Tag des furchtbaren Massakers der Hamas, da standen Sie in London auf der Bühne, haben die Hauptrolle im Theaterstück Der Pianist gespielt. Und die erste Version Ihres Romans, die haben Sie auf den Luftschutzbunker ihrer Eltern in Tel Aviv verschickt. Das kann man sich irgendwie kaum vorstellen.
Ja, das Leben hat sich so ein kleines bisschen in diesen Roman auch mit reingeschrieben, weil natürlich die letzten 3 Jahre auch eine unruhige Zeit sind für uns alle. Aber leider durch meine Biografie bin ich von den geopolitischen Konflikten, vor allem dem russischen Angriffskrieg und dem Krieg zwischen Hamas und Israel natürlich auch persönlich betroffen. Und das Interessante war es aber auch diese Momente in diesen dann doch fiktionalen Roman mit einfließen zu lassen, weil natürlich kann ich mich nicht komplett von der Realität trennen und gewisse Momente sind dann so einschneidend, dass sie von der Kunst zu reellem werden. Und in meinem Leben waren leider oft so Situationen, wo wirklich Kunst und Realität so miteinander verschwommen sind. Ich hätte mir nie ausmalen können, dass natürlich am 7. Oktober ich gerade ein Holocaust-Stück spiele, während der Angriff der Hamas dann auch wirklich der tödlichste Tag für Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust war. Auch das konnte ich natürlich in dem Moment ja gar nicht greifen. Und in der Retrospektive habe ich es dann versucht, literarisch zu verarbeiten.
Ich meine, jedem erfahrenen Schriftsteller würde es vermutlich schon schwerfallen, in einer solchen Zeit in dieser Situation zu schreiben. Aber Sie haben ja auch jetzt noch nie einen Roman geschrieben. Wie haben Sie sich denn dieses Rüstzeug des Schreibens so angeeignet?
Ich habe wirklich versucht, so gut wie möglich frei Schnauze Emotionen und Gefühle auszuprobieren, wie man sie aufs Blatt bringt, weil natürlich gibt es eine große Diskrepanz zwischen dem, was man fühlt, wie man es dann denkt und wie man es dann ausspricht. Und zum Glück gibt es die deutsche Sprache und die ist sehr, sehr direkt. Und ich habe beim Schreiben sehr die deutsche Sprache nochmal lieben gelernt, weil ich gemerkt habe, wie wahnsinnig genau man ein Gefühl beschreiben kann. Und lustigerweise, da ich über verschiedene Länder schreibe, ist es mir immer wieder passiert, dass wenn ich zum Beispiel über Russland geschrieben habe, ich eigentlich Russisch gespürt habe im Körper, ich spreche Russisch, das ist meine Muttersprache, und habe dieses Gefühl des Russischen dann versucht, auf Deutsch auszudrücken. Ähnlich ging es mir, wenn ich über Israel schreibe, auch das Hebräische in seiner Staccato-Art, in der Kurzweiligkeit des Hebräischen ins Deutsche mit einzufügen. Das war quasi mein Gerüst und meine Technik, waren wirklich die Sprachen und Kulturen.
Das sollte man noch hinzufügen, wie viele Sprachen Sie fließend sprechen. Russisch zu Hause, Deutsch natürlich. In London sind Sie zur Schauspielschule gegangen, drehen auf Englisch und Hebräisch sprechen Sie auch noch. Hat der Ort, an dem Sie jeweils geschrieben haben, also die Sprache Ihres Romans, die Sprache des Ortes, Ihren Stil, Ihren Rhythmus beeinflusst?
Absolut, absolut. Also ich habe immer wieder die Orte gewechselt, an denen ich geschrieben habe. Viel habe ich hier in England auf dem Land geschrieben. Freunde von mir haben hier ein Land, so eine alte Farm sich gekauft und ich durfte dort in einem Schafstall, der umgebaut wurde, schreiben. Teile habe ich in Israel geschrieben. Das war mir sehr, sehr wichtig, da es natürlich um diese tragische Freundschaft geht und auch dort ich mich auch in der einen oder anderen Tragik meines Lebens bedienen durfte. Und natürlich haben Orte, lösen Emotionen aus. Man ist an einem Ort und man riecht den Ort, man sieht ihn. Wenn ich in Israel lande, hat das natürlich zum Teil auch eine Tiefe, die es mit sich trägt. Natürlich auch durch die Kriege und die menschlichen Verluste der letzten Jahre. Haben sich all diese Sachen in mich eingeschrieben als Person und deswegen habe ich als Person dann als Autor diese Sachen dann auch aufs Blatt gebracht.
Sie haben auch einen Song zum Buch geschrieben mit dem Titel Nur wenn ich brenne, bin ich frei. Also die Brandmetapher, mit der haben sie es, ne?
Ja, das schon. Das Feuer hat mich über die letzten Jahre doch ziemlich, ziemlich stark begleitet. Für mich, glaube ich, war das Allerinteressanteste, irgendwie den Leser in die Hand zu nehmen, um zu sagen, hey, wie würdest du denn deinem besten Freund, den du vielleicht nicht gesehen hast, dein Leben erzählen? Es gibt so viel im Leben, also man hört das immer von außen, wenn ich beschrieben werde, dann klingt das alles immer manchmal so ein bisschen irgendwie groß und so glamourös und so ungreifbar. Aber das Interessante ist, jeder einzelne Mensch hat eben dieses riesengroße Universum in sich. Und wir vergessen ganz oft, ganz, ganz im Kleinen, im Individuum, jeder hat diesen schöpferischen Akt, jeder ist den ganzen Tag damit beschäftigt, sein Leben zu dem zu machen, zu diesem Unikat, zu dieser Leinwand, die eingebrannt ist. Und so ein kleines bisschen dass dieses Buch einlädt, um sich nochmal zu fragen, hey, was sind denn die Entscheidungen in meinem Leben, die mich zu dem gemacht haben, wer ich bin und wie würde ich mein Leben erzählen und kann ich vielleicht in den Details, die ich manchmal vergesse, eine Schönheit finden oder vielleicht auch eine Trauer, die versteckt sich hinter jedem kleinen Einzelteil unseres Lebens. Und deswegen habe ich, glaube ich, sehr detailreich diese 5 einsteigenden Elemente in meinem Buch erzählt, um so ein kleines bisschen die Leser einzuladen, auch in ihrem eigenen Leben nach dieser riesengroßen Bandbreite an Details zu suchen.
Jetzt dieser Tage sind Sie wieder in einer anderen Rolle als Schauspieler. Was für einen Film drehen Sie denn gerade?
Ich darf den Namen leider noch nicht verraten, aber es ist eine große amerikanische Produktion hier in London. Es geht um Sport. Es ist größtmöglicher Unterschied zu einem Interview über die Literatur, sagen wir es mal so.
Aber vielleicht wieder so einen brennenden Lover wie in The Crown?
Nein, tatsächlich ist es dieses Mal. Nein. Das stimmt. Tatsächlich nicht. Also es auch da wird viel gebrannt, muss ich sagen. Es verbrennt viel, es wird viel geschossen. Es ist wirklich ein sehr physischer Dreh, sagen wir es so.
Actionfilm, meine Güte. Daniel Donskoy, ich danke Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk
Kultur. Vielen lieben Dank.
Alles Gute nach London und Brennen. Der Roman von Daniel Donskoy ist jetzt bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. 320 Seiten, kostet 23 Euro. Eine literarische Lesung ist in der Regel eine eher gediegene Sache. Bühne, Tischstuhl, Wasserglas, Auftritt, die Autorin, der Autor und dann wird halt vorgelesen. Was aber passiert, wenn sich gleich 3 Autorinnen zusammentun und als Girlband auftreten? Und zwar im Wortsinn mit Musik und Show. Genau das geschieht bei No Scribes, so heißt die Girlband, von Paula Fürstenberg, Alicia Garmisch und Raphael Redd, 3 inzwischen bekannte Schriftstellerinnen. Morgen ist Premiere in Berlin und sofort unsere Autorin Ingrid Wenzel alle bei den Proben getroffen, die mitmachen.
Jede Girlband braucht erstmal einen Namen.
Genau, also No Scribes bedeutet ja so was wie keine Schreiberlinge und das fanden wir ganz angemessen, also auch angesichts der Tatsache, dass ja ganz oft diesen Girls oder Girlbands vorgeworfen wurde, ihre Songs nicht selber zu schreiben oder im Grunde eigentlich keine eigene Kreativität zu haben. Und es ist aber parallel auch eben eine Anspielung auf den großartigen Hit von TLC, No Scrubs. Ich bin Riot Scribe und meine Lieblingsband ist Destiny's Child.
Ich bin Grumpy Scribe und meine Lieblingsband ist Tic Tac Toe.
Und ich bin Dreamy Scribe und meine Lieblingsband sind die Spice Girls.
Ich bin die Managerin und vielleicht geht das ein bisschen dagegen. Meine Lieblingsband sind die Ärzte.
Lena Brasch spielt die böse Managerin, die bei keiner Girlgroup fehlen darf. Bleibt aber auch sonst hinter der Bühne. Als Regisseurin.
ich bin ja selber keine Schriftstellerin, aber ich glaube, das war so ein bisschen das, worüber wir am Anfang gesprochen hatten, dass den Girls im Prinzip das wie zu langweilig war, immer alleine auf einer Bühne zu sitzen mit einem Glas Wasser und mit einem Buch und dann die eigenen Texte vorzulesen. Weshalb sie mich dann gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, aus ihren Texten wie eine Popshow zu inszenieren.
Das heißt, die Autorinnen lesen, sie tanzen aber auch und singen, wie eine Girlband eben. Und jede Girlband braucht eine choreografierte Show. Bei No Scribes heißt das mehr Popshow als Lesung. Das klingt nach Abwechslung und Spaß, aber die Autorinnen zeigen sich auch verletzlicher, so Raphael Rett, die vergangenes Jahr ihren Debütroman Adiku herausgebracht hat.
Es geht um dieses Öffentlichsein und das ist man ja als Schriftstellerin auch die ganze Zeit. Und da wird aber die ganze Zeit so getan, als ginge es nicht darum, einen Körper zu haben und als ginge es nicht darum, diesen Körper dann doch irgendwie auf Bühnen zu präsentieren. Und irgendwo ist jetzt diese Geste, das nochmal so ganz selbstbestimmt zu machen und selbst zu bestimmen, wie man sich inszenieren möchte, auch wenn das bedeutet, Sachen zu tun, die man eben gewöhnlich nicht auf Bühnen macht.
Und so haben sie zu einer neuen Art des Schreibens, der kollektiven Zusammenarbeit gefunden, in der ihre Texte über die Spice Girls, Tic-Tac-Toe und Destiny's Child zusammenfließen. In Tagebuchtexten, Essays und Lyrik, wie bei Alicia Garmisch.
Ich will so gerne von ihr ablesen, wie man ein Girl ist. Die Spices geben uns eine Anleitung in Versen. Sag mir, was du willst, ich sag dir, was ich will. Freundschaft endet nie. Du musst es langsam angehen. Stopp genau jetzt. Sig, sig, ah.
Die Texte handeln von den Girlbands, aber auch von den Dynamiken und Abgründen der Popindustrie, von Girlpower und Vermarktung, aber auch, was es heißt, mit diesen Girlgroups aufzuwachsen und wie sie heute auf diese Kindheit blicken. Raphael Rett behandelt die Bandgeschichte von Destiny's Child.
Beyoncé und ich haben ähnliche Hauttöne, wobei ich als Kind immer dachte, dass sie heller sei als ich, weil sie glatte Haare hatte und bessere Beleuchtung. Dass ein Licht, das die Haut erhellt, besser ist, das hatte ich bereits verstanden. Aber ich kannte Beyoncé nur solo. Ich war 7 Jahre alt, als Destiny's Child zum letzten Mal ein Album veröffentlichten. Dass sie mal umgeben war von Dark-Skin-Frauen, ohne die sie niemals die Beyoncé geworden wäre, hat mir mit 10 niemand mehr erklärt. Beyoncé, can you handle this?
I don't think they can handle. Paula Fürstenberg teilt auch Tagebuchtexte, die sie mit 15 geschrieben hat.
Und es kotzt mich an. Ich bin es leid, jeden Tag zu überlegen, was ich anziehe, immer wieder neu auszusehen, gut auszusehen, klug zu sein, selbstbewusst zu sein, besser zu sein. Wenn ich etwas nicht weiß, möchte ich fragen können, ohne dafür ausgelacht zu werden. Ich bin noch jung, ich muss doch noch keine klare politische Meinung haben, ich muss doch jetzt noch nicht wissen, was ich will, kann doch meinen Stil und mein Denken noch verändern und trotzdem als Persönlichkeit anerkannt werden, oder? Wäre jedenfalls schön, wenn ich nicht immer irgendwas sein muss.
Jede Girlgroup braucht einen Gründungsmythos, auch wenn die Realität oft ein nüchternes Casting war, wie bei den Spice Girls. Den Autorinnen kam die Idee zu No Scribes auf der Leipziger Buchmesse beim Karaoke-Singen. Und was bleibt von No Scribes? Jede Girlgroup hat eine Legacy, ein Vermächtnis. Bei No Scribes sind das die Texte. Eine Version der Bühnenfassung erscheint als Publikation. Und vielleicht auch noch mehr.
Und ich glaube, der Plan ist, dass wir irgendwann einen eigenen Tourbus haben und damit dann eine richtige Tour machen, eine Europa- oder Welttournee vielleicht sogar.
Ja, genau. Also gibt uns, Leute. Die Tour steht schon an nächstes Jahr.
Und für eine Tour braucht es den einen großen Hit. Regisseurin Lena Brasch.
Es wurde ein eigener Song geschrieben. Das ist, glaube ich, der einzige Mann im Team. Das ist Paul Eisenach. Da haben wir lange drüber diskutiert, ob man denn auch einen Boy mit reinholen könnte. Und dann haben wir uns erbarmt und gesagt, Paul. Und er hat einfach einen Hit geschrieben.
Ein Hit mit Zeilen aus den Texten der Autorinnen und einer eigens einstudierten Choreografie.
No Scribes, die literarische Girlband aus Berlin. Morgen treten die drei das erste Mal auf in der vaganten Bühne in Berlin. Und die Publikation zum Bühnenstück, die gibt's im Sukkur Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute mit einer Zeitreise in die Antike. Pompejis letzter Sommer heißt ein neues Buch von Gabriel Zuchtriegel. Seit 4 Jahren ist der Wissenschaftler Direktor des Archäologischen Parks in Pompeji und als Autor mehrerer Bücher schon bekannt zum Thema natürlich der Untergang der Stadt durch den Ausbruch des Vesuvs. Auch der neue Band annonciert im Untertitel die Katastrophe, als die Götter die Welt verließen. Unser Kritiker im Studio ist Michael Opitz. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Scholl.
Man weiß das ja, den Tag, die Uhrzeit, 79 nach Christus, 24. August, um die Mittagszeit und eigentlich auch alles andere aus zig Büchern, Dokumentationen. Man muss nur Pompeji sagen, dann regnet es Asche in allen Köpfen. Gibt es denn, ob es überhaupt noch Neues, Unbekanntes zu diesem fatalen Ereignis?
Man hat 1748 damit begonnen, Pompeji wieder auszugraben. Also seit mehr als 250 Jahren wird diese Stadt wieder freigelegt. Und da kann schon der Eindruck entstehen, man würde jetzt alles wissen, man kennt alles, wie Sie es gesagt haben. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, dass erst 60% dieser Stadt in diesen 250 Jahren freigelegt wurden, dann weiß man, da ist noch ein ganzes Areal zu entdecken. Und wenn Sie sagen, man kennt das Jahr, 79 nach Christus, man kennt den Tag, 24. August, dann muss man dahinter schon wiederum noch ein Fragezeichen setzen. Denn 2018 hat man in Pompeji eine Wandinschrift gefunden, aus der hervorgeht, dass der 24. August eigentlich gar nicht das richtige Datum ist. Ach. Sondern der Ausbruch des Vesuv soll, und das hat eine große Medienaufmerksamkeit gehabt, soll 2 Monate später, am 24. Oktober, stattgefunden haben. Also insofern ist da immer noch was zu entdecken. Und ich will noch eine andere Zahl nennen. Also Gabriel Zuchtriegel verweist darauf, dass durch Entdeckungen eines Grabmals und die Grabinschrift man darauf kam, dass die Einwohnerzahl, von der man immer ausgegangen ist, nämlich 20.000, nicht stimmt. Es müssen doppelt so viel gewesen sein, 40.000 Einwohner in Pompeji. Und das macht natürlich einen ganz anderen Eindruck. Die Stadt bekommt eine ganz andere Dimension. Man redet nicht mehr von so einer beschaulichen Kleinstadt, sondern das ist eine wirklich aus allen Nähten platzende Stadt gewesen. Mhm.
Ich meine, dadurch, dass die Stadt durch diese Vulkanasche förmlich begraben und somit konserviert wurde, ist Pompeji ja zu diesem wissenschaftlichen Eldorado für die Altertumsforschung geworden. Was sind denn jetzt für Zuchtriegel nun die bedeutendsten neuen Erkenntnisse?
Ja, erstarrt, muss man sagen, wirklich konserviert. Wer es nach 20 Stunden nach dem Ausbruch des Vesuv nicht geschafft hat, aus der Stadt zu fliehen, der fand unweigerlich den Tod. Da gab es diese vierte pyroklastische Welle. Das war eine Welle aus Asche, zwischen 200 und 400 Grad heiß. Die kam mit einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometer über die Stadt und das überlebte niemand. Und die Toten haben sozusagen in der Asche Hohlräume hinterlassen. Die sind verwest und man hat seit 1863 damit begonnen, diese Hohlräume mit Gips auszufüllen, um sozusagen zu finden und zu erkennen, wie haben diese Einwohner in Pompeji den Tod gefunden. Das macht man weiterhin und Zuchtriegel berichtet darüber, wie man diese Hohlräume ausgießt, was man findet. Man macht es übrigens auch für Gegenstände, sodass man jetzt Überlegungen anstellen kann, wie sahen diese Quartiere beispielsweise aus, in denen die Sklaven gelebt haben? Also welche Betten haben die gehabt? Das hat sich in den Abdrücken erhalten und das kann man rekonstruieren. Es gibt spektakuläre Funde. 2025 ist im Haus des Thyassos ein Fresko, ein Wandzyklus entdeckt worden, Megafolium, also sehr groß, auf dem man sozusagen eine Initiationsritus erkennen kann. Das erklärt Zuchtriegel, er deutet es auch. Und wenn er bei den Aristokraten ist, dann geht er immer gleich auch in den nächsten Abschnitten in die Quartiere der Ärmsten, der Armen, der Sklaven und zeigt, wie die gelebt haben.
Für wen ist das Buch geschrieben, Herr Opitz? Eher für Experten, Archäologen, Stadtforscher, Paläosoziologen oder doch wieder für ein breites Publikum?
Doch, eigentlich für ein breites Publikum. Die will Zuchtriegel erreichen und er kann da schöne wirklich Funde vorweisen, indem er nämlich immer wieder auch auf die aktuellen Ausgrabungen zurückgreift. zeigt, was ist da entdeckt worden. Und man kommt es dann wirklich mit den jüngsten Forschungsergebnissen zu tun. Aber die kann er, und das weiß er, gut aufbereiten. Er ist ein guter Erzähler und man ist dann auch oft fasziniert von den neuen Entdeckungen, die da gemacht werden.
Pompejis letzter Sommer. Das Buch von Gabriel Zuchtriegel ist im Propyläen Verlag veröffentlicht. 320 Seiten kosten 33 Euro. Michael Opitz hat uns den Band vorgestellt. Danke Ihnen. Und nun zu einer Literaturverfilmung, die im letzten Jahr alle Rekorde gebrochen hat. Maxton Hall heißt die meistgestreamte Serie 2024 weltweit in 120 Ländern auf Platz 1 der Streaming-Charts von Amazon Prime mit also Hunderten von Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Es ist die pure Romance. Maxton Hall ist ein Internat für reiche Kids, wo die Heldin Ruby als Stipendiatin und Kind kleiner Leute bös gedisst wird, vor allem von James Beaufort, arroganter Millionärssohn. Aber es kommt, wie es kommen muss. Zarte Bande knüpfen sich an. Es ist, oha, eine deutsche Serie. Und die Vorlage zu diesem Stoff hat ebenfalls eine deutsche Autorin geschrieben, 2018 schon, Mona Kasten, mit 3 Romanen. Und morgen aber beginnt nun auf Amazon Prime die Ausstrahlung der 2. Staffel von Maxton Hall. Und deswegen ist jetzt Miriam C. aus unserer Redaktion im Studio. Grüß dich.
Hallo Joachim.
Ein trüber November, Samstagnachmittag, schön einmollern zu Hause mit Schokoküssen auf dem Sofa vorm Fernseher und Maxton Hall gucken. So hat unsere Lesart-Kollegin Kim Kindermann ihr perfektes Wochenende beschrieben. Und ich muss sagen, sie hat recht. Das hat gestern bei mir sogar unter der Woche geklappt. Ich war gerührt, betört und auch verliebt in Ruby Bell. Wie ging es dir, Miriam?
Ja, ganz genau so, Joachim. Ich habe die Serie, also die erste Staffel, auch weggesuchtet. Da sind natürlich diese intensiven Gefühle, ne, die man vielleicht auch so im Teenageralter so ähnlich erlebt hat, die da aufgerufen werden. Und ich glaube aber, es werden auch nicht nur Teenager davon angesprochen, sondern eben auch so Erwachsene wie du und ich, die dann auch von dieser schon ja so ein bisschen schnulzigen Serie irgendwie in so einem Drang nach Bedürfnis nach Weltflucht irgendwie Befriedigung finden.
Die Spannung dürfte bei dir jetzt gering sein, Miriam, für diese 2. Staffel. Du weißt ja eh schon, was passiert, ne? Weil du die Bücher gelesen hast.
Ja, ganz genau. Ich glaube aber, dass das mehreren so geht. Also Maxton Hall ist eine Verfilmung, die ganz nah an der Romanvorlage bleibt. Das ist ja bei Literaturverfilmungen nicht immer so. Gerade wenn es eben um dieses Romance-Genre geht. Also diese Bücher für junge Frauen zwischen 18 und 25. Bücher, die so ganz viel diskutiert werden auf TikTok, auf Instagram. Gerade bei solchen Verfilmungen wird dann eben auf Community-Effekte gesetzt, also darauf, dass dann die Fangemeinde, die große, große Fangemeinde von Mona Kasten und von Mona Kastens Romanreihe dann eben auch diesen Film anschaut, vielleicht noch die Freundinnen mitnimmt, vielleicht sogar ihre Mütter noch mitnimmt. Und die Autorin Mona Kasten, die hat tatsächlich immer wieder in Interviews erzählt, dass sie ganz eng zusammengearbeitet hat mit den Produzenten von dieser Maxton Hall-Serie, damit eben auch diese Atmosphäre der Bücher getroffen wird. Also die Atmosphäre, du hast es gesagt, von diesem britischen Elite-Internat, wo dann diese Teenagerliebe zwischen Ruby und James ja immer wieder gegen Widerstände bestehen muss.
Was erwartet Ruby und James in der 2. Staffel denn von Maxton Hall? Also ich meine, wenn die Serie weiterhin so bei der Romanvorlage bleibt?
Ja, der erste Band und auch die erste Staffel, die hatten ja ganz dramatisch geendet. Eben James' Mutter stirbt und es kommt dann zum Bruch zwischen James und Ruby und da setzt dann der 2. Band von der Romanreihe ein. Ruby geht da erstmal auf Abstand und James versucht aber alles, um sie zurückzugewinnen. Er muss dann aber erstmal eine Therapie machen. Er muss lernen, mit seiner Trauer, eben um seine Mutter umzugehen. Er muss Verantwortung übernehmen. Und das sind wichtige Themen in der ganzen Romanreihe und auch immer wieder in diesem Genre Romantasy. Also da geht es ganz oft darum, die Hauptfiguren müssen ihre Gefühle reflektieren, Konflikte mit Worten lösen, ja, Achtsamkeit lernen. Und es geht eben auch wieder um sowas wie dann die Partnerin zu nichts drängen, was sie nicht will, ne? Ihre Grenzen respektieren, sich nur einvernehmlich einander annähern. Und natürlich auch soziale Unterschiede, hattest du auch, Joachim, schon angesprochen, spielen weiterhin eine große Rolle. Ruby hat es dann nach wie vor nicht leicht an der Maxton Hall Schule in dieser Welt von den Schönen und Reichen. Obwohl natürlich genau da die Niedertracht dann immer lauert. Im 2. Band ist es zum Beispiel so, dass James' Schwester dann von der Familie verstoßen wird, weil sie schwanger wird von diesem Geschichtslehrer,
ach,
mit dem
wirklich?
Sie eine Affäre hat.
Oh, das weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Aber Miriam, man fragt sich aber schon, warum ist das Ganze so erfolgreich? Als ich es gestern geguckt habe, dachte ich, vielleicht liegt es auch an dieser doch cleveren Idee, die Geschichte ja zu anglifizieren. Ne? Das macht es schon so international, auch mit diesen typisch englischen Klassenunterschieden, wie man sie so aus vielen Romance-Formaten kennt.
Ja, ganz genau. Und das trifft natürlich dann einerseits so richtig in diese Dark-Academia-Ästhetik, die ja auch immer so diese britischen Elite-Schulen den Geldadel verklärt, eben einerseits. Und andererseits surft aber eben diese Maxton Hall-Lehre auf so einer ganzen Welle von sehr erfolgreichen Romance-Verfilmungen der letzten Monate. Also auch The Summer I Turned Pretty oder To All the Boys I've Loved Before, die basieren auch beide eben so auf Romance-Büchern. Und weil du auch gerade nochmal diese anglifizierte Geschichte so angesprochen hattest, Joachim, ich finde wirklich auch interessant, wie reibungslos offensichtlich diese neue Art von Liebesgeschichten so durch verschiedene europäische Länder und in die USA reisen. Ne? Also da hat sich, glaube ich, längst so ein internationales Romance-Muster, also haben sich so internationale Tropes rausgebildet, die man eben in Deutschland genauso versteht wie in Brasilien, Bulgarien, Estland, wenn es da überhaupt noch irgendeine nationale Eigenheit so von Mona Kasten, so eine deutsche Eigenheit gibt, dann ist das, glaube ich, wird ihr zumindest manchmal nachgesagt, dass sie nicht ganz so dramatisch ist wie ihre US-amerikanischen Kolleginnen.
Ja, Stichwort Bücher, aber Mona Kasten war ja zumindest in Deutschland schon vor der Serie ein Star im Romance-Bereich. Ist ihre Buchreihe denn jetzt nach der Serie auch, ja, nochmal erfolgreicher geworden im Ausland?
Ja, absolut. Also die Buchreihe war schon vor dem Serienstart tatsächlich in einige Sprachen übersetzt worden, eben zum Beispiel Bulgarisch, Italienisch, Französisch. Und jetzt hat aber der Verlag, der Bastel-Lübber Verlag, zu dem eben auch der Lux Verlag, dieser Verlag von Mona Kasten gehört, mir gegenüber nochmal extra betont, dass jetzt eben auch die englischen Übersetzungen erscheinen, gerade jetzt erscheinen, und zwar sowohl in Großbritannien als auch in den USA. Und das sind da wirklich nochmal zwei riesige und wichtige Buchmärkte. Und der Bastel-Lübber Verlag hat auch tatsächlich dank Mona Kasten und dank dieser Maxton Hall-Reihe im letzten Jahr ein kräftiges Umsatzplus vermeldet. Das ist ja auch wirklich eine Besonderheit, gerade in Zeiten von diesem kriselnden Buchmarkt.
Du kannst uns wahrscheinlich auch schon sagen, wie der dritte Band ausgeht. Wirst du die Verfilmung eigentlich trotzdem gucken?
Ja, also ich meine, wenn wir ehrlich sind, wissen wir doch alle, wie es am Ende ausgeht. Na, natürlich werden James und Ruby am Ende glücklich zusammen sein, und wenn sie nicht gestorben sind. Ich glaube, darum geht es aber auch gar nicht so richtig. Es geht darum, ihnen mitzufiebern, ne, wie sie jetzt eben dahin hinkommen. Und klar, werde ich mir auch zweite Staffel reinziehen und ja, werde genauso mitfiebern.
Ich habe gestern noch gedacht, wie kann sowas eigentlich ausgehen. Die sind ja noch alle so jung, alle so Teenager. Ne? Wenn die sich am Ende kriegen, wenn die dann heiraten und Kinder kriegen, ist ja dann eigentlich langweilig, aber natürlich denke ich da vielleicht schon wieder ganz falsch.
So weit geht tatsächlich der dritte Band nicht, bis zum Heiraten und Kinder kriegen. Finde ich tatsächlich auch mal schön, dass es nicht immer so enden muss. Aber sie gehen beide, so viel verrate ich jetzt vielleicht, sie gehen am Ende vom dritten Band beide ihre eigene Wege, aber bleiben trotzdem zusammen.
Na, wie das der Papa von James Beaufort findet, da bin ich ja echt mal gespannt. Dankeschön. Miriam C. über Literatur und die Verfilmung von Maxton Hall. Morgen also die zweite Staffel auf Amazon Prime. Ich, frisch gewonnene Romance-Maus, freue mich schon drauf.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Kairo in den 1980er Jahren. Der in Montreal als Sohn ägyptischer Einwanderer geborene Schriftsteller Eric Shakur erzählt in seinem Roman »Was ich von dir weiß« eine Familiengeschichte. Heute stellt er das Buch in Berlin vor. Das Leben seiner Hauptfigur Tarek, so Eric Shakur, ist eigentlich vorgezeichnet. Er soll Medizin studieren und die Praxis seines Vaters weiterführen. Aber dann trifft er Ali und verliebt sich, und alles wird ganz anders. Der Roman umspannt ein halbes Jahrhundert ägyptisches Leben und ist Liebesgeschichte und Familientragödie gleichermaßen. Was ich von dir weiß, die Lesung mit Eric Shakur, heute in der Mulakai in Berlin, Beginn 19.30 Uhr.
Emma musste sich eingestehen, dass sie nichts Besonderes fühlte. Mehr noch, sie fand im Ehebruch von neuem alle Schalheit der Ehe.
Emma Bovary, Gustave Flauberts wohl berühmteste Romanfigur, träumt vom großen Leben und zerbricht an ihren Illusionen am Samstag im Theater in Ingolstadt. Der Roman löste seinerzeit einen Skandal aus.
Charles, wo bist du?
Ja?
Charles, ich will Klavierstunden in Rouen nehmen.
Was?
Ich möchte so gern wieder Klavier spielen und in Rouen gibt es eine Lehrerin, die nicht allzu viel für die Stunde nimmt.
Willst du wirklich?
Ja.
Emma langweilt sich in der normannischen Provinz mit ihrem Mann, dem Landarzt Charles Bovary, und betrügt ihn nach Strich und Faden.
Wie viele Liebhaber hattest du denn eigentlich vor mir?
Hunderte.
Und tatsächlich?
Einen.
Madame Bovary, am Samstag um 19.30 Uhr im Stadttheater in Ingolstadt. Die nächste Vorstellung ist am Sonntag. Die deutsch schreibende Französin Sylvie Schenk galt lange als Geheimtipp. Mit Maman wurde sie bekannt. Und morgen stellt Sylvie Schenk ihren neuen Roman In Erwartung eines Glücks in Dortmund vor. Sie erzählt von einer Schriftstellerin, die sich mit ihrem neuen Alltag im Krankenhaus arrangieren muss.
Es geht sehr viel um die Kommunikation mit anderen Menschen. Irene landet in einem Zimmer mit einer jungen, sehr jungen Frau. Sie wird mit ihr kommunizieren müssen. Das Krankenhaus und das Krankenzimmer ist der ideale Ort, wo eben das Bedürfnis nach Kommunikation explodiert.
Diese Irene ist auch eine Art alter Ego der 81-jährigen Sylvie Schenk.
Ich bin Irene, Irene ist Sylvie und wir tauschen die Rollen.
In Erwartung eines Glücks. Sylvie Schenk liest, musikalisch begleitet von Heribert Leuchter, morgen um 19.30 Uhr im Domizil in Dortmund, im Dezember in Berlin.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk.